Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der Edition Fototapete und wir haben das. Fototapete wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Deshalb dürfen wir vielleicht auch diesen Reigen hier beschließen. Ich bin ganz glücklich darüber. Wir lesen Ihnen einiges vor. Sie werden damit vielleicht mit einem guten Ton aus dieser Messe gehen können. Vorher aber ein kleiner Hinweis noch. Es geht heute um ein Buch eines jiddischen Autors, Moishe Kulbach, Montag. Kulbach ist in diesem Jahr genau vor 80 Jahren gestorben. In Minsk ist umgebracht worden nach einem kurzen 15-minütigen Schauprozess, einem dieser stalinistischen Schauprozesse. Das vielleicht zum Anlass, um hinzuweisen darauf, was gerade in Minsk passiert. Die Historia schlägt ja manchmal eigenartige Wolken. Es gibt eigenartige lange Bögen der Geschichte. Auch damit beschäftigen wir uns in unserem Verlag, der versucht, europäische Historie zu erzählen in ganz unterschiedlichen Medien. Sie haben gehört von den Demonstrationen der letzten Tage, der letzten Zeit in Minsk und von der Tatsache, dass das Lukaschenka-Regime wieder zu seiner alten Prügeltaktik zurückgekehrt ist. Es gibt viele Verhaftungen, es gibt viele Leute, die zusammengeschlagen worden sind. Auch ich hörte unlängst von einem Verleger, der böse malträtiert worden ist. Wir haben möchte ich darauf hinweisen, im Programm zwei Bücher von Arthur Klinau, einem der wichtigsten Intellektuellen von Belarus, der jetzt gerade in Spiegel Online einen aktuellen Text zur Situation in seinem Land verfasst hat. Es gibt auch einen weiteren Beitrag in Zeit Online, weil einfach, falls Sie weiterlesen wollen, zu dem, was da gerade passiert. Arthur Klinau, Partisan, Kultur macht Belarus und auch ein Roman von ihm, Shalom. Wenn Sie etwas Hintergrund haben wollen zu der Situation in Minsk. Minsk als Ausgangspunkt, als Schlusspunkt bedeutenden Karriere eines Mannes, der heute kaum mehr bekannt ist. Moishe Kulbach, hier in Deutschland gibt es kaum etwas von ihm und nichts mehr, was aktuell noch erhältlich ist. Dieser Roman, auf den sind wir gestoßen durch Sophie Lichtenstein, die sich da als Perlentaucherin für uns betätigt hat und das sehr erfolgreich. Und ich bin glücklich, dass wir in der Lage waren, so schnell dieses Buch, was sich mit der russischen Revolution auf ganz eigenwillige Art beschäftigt, machen konnten. Sophie Lichtenstein ist Jiddistin, übersetzt aus dem Jiddischen, aus dem Aramäischen, aus dem Englischen, ist Lektorin und kam mit diesem Vorschlag auf uns zu, nach wenigen Textproben, die sie uns gegeben hat und nach einer sehr, sehr fundierten Einführung war die Entscheidung schnell getroffen, dass wir dieses Buch in diesem Jahr machen. Die Geschichte eines jiddischen Intellektuellen in einem nicht weiter bezeichneten Ort, der überrollt wird von der russischen Revolution. Das ist dieses Buch. Die Übersetzerin schreibt in ihrem Nachwort, nichts an diesem Buch ist klein außer seinem Umfang. Es behandelt die großen Menschheitsfragen und das ist in der Tat so. Wir wollen jetzt gar nicht so allzu viel darüber reden, sondern Ihnen mal eine Vorstellung davon geben, wie der Sound dieser Literatur war. Wir fangen gleich an mit einem Text im Original und dann in der deutschen Übersetzung von Sophie Lichtenstein. Im Übrigen, sieht das Schriftbild des Originals so aus ungefähr. Sie können das nachher nochmal draußen gucken. Wir haben den Anfang und das Ende des Buches im Innencover abgebildet.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die Einleitung. Ich beginne jetzt mit dem Kapitel 2. Da wird zum ersten Mal über die russische Revolution berichtet. Der Größer Bär und die Revolution. Der Größer Bär ist heintige Nacht gewähnt umischne ongehongen Eufenhimmel. Die Stadt, die Revolutionäre, ist lang herer geworden und tiefer. Die Masse, was hat voll ongestoppt mit Mark und dem Paradplatz, hat sich arop geruckt, niedriger arop in die seitigen Gassen. Wie es wollten sich arois gespräht Händ und Fies von Eppes erfinsternisch in die Gassen herein. Es ist gewenn still. Das karge Sternlicht hat beleuchten in der Masse Plätzes. Zepattelte Bert von dem Trägerverein, grobe Wonzes von Metallisten und hinten ärgert's zwischen Mäuern dem Morgern Nordelfach. Fähner haben geweht in der Rehner Stillkeit. Und sie ist gestanden, die Masse, er verteilte, schwer herumgenommen mit die Gassen von Stott, und sie hat sich zugehorcht. A Jungfrestel hat gezeugen leer und ausgeledigt wie der kalter Gedank von der Masse, was hat getracht, heul und ausgezeugen. Schäpsene Weislen haben von sehere tiefe Lecher arois geguckt, hätt weit in der Nacht mit a verborgener Steunung. Und ein Mensch hat a so gelebt dem anderen. Übergegossen sich Stillerheit, Däufig in Däufig, und arois geheult von inne wenig, wie von a verstorbener Hehl. A Bundist hat sich herumgeblonket. Er ist herumgelaufen, a verspätigter. Zugelaufen da und zugelaufen dorten. Wo steht der Bund, Raverim? Wo steht der Bund? Und er ist verfallen geworden in der Tunklenisch. Und über dem ist gehongen der Bär. Und mit akilen silbernem Vordem hat er ausgewebt reine Stillkeit über der Finsternis. Es ist gestanden Mordre Markus, zu neuf gedrickt in dem summerdicken Mäntele seinem, und mit a verrissenem Kopf nachgeguckt dem edlen Gang von die Sternen. Und er hat getracht, als es ist ruhig und unruhig auf der Welt. Beim weiten Eck Mark, weit hat a Stimm ebbes a Reus gerufen. Es hat sich kaum aber weggetorn die Masse, und mit a Maul hat es a Reus geschrien wie von unter Matzevis. Es hat sich übergekehrt aus Harz, und keiner hat nicht gewusst, als es ist verrannen. Revolution.
Wir machen mal gleich im Anschluss die deutsche Übersetzung von Sophie Lichtenstein. Und Sie haben wahrscheinlich manches davon verstanden, was sie gerade vorgelesen hat, aber manches wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Der große Bär und die Revolution. Der große Bär hing in jener Nacht wie absichtlich am Himmel. Die Stadt, die Revolutionäre, schoss in die Höhe und stieg hinunter in die Tiefe. Die Masse, die den Markt und den Paradeplatz füllte, bewegte sich geduckt in die Seitenstraßen hinab, als würden sich Hände und Füße aus der Finsternis in die Straßen hineinstrecken. Es war still. Das schwache Sternenlicht beleuchtete in der Masse einzelne Schultern, zerzauste Bärte bei den Mitgliedern der Lastenträgervereinigung, dicke Schnurrbärte bei den Metallarbeitern und irgendwo weiter hinten zwischen den Steinhäusern die mageren Schneider. Fahnen wehten in der reinen Stille. Und sie stand verborgen, die Masse, beinahe wie von den Straßen der Stadt verschluckt. Und sie lauschte. Ein früher Frost zog heran, leer und erschöpft, wie der kalte Gedanke der Masse, die hohl und dahingegossen nachdachte. Aus ihren tiefen Augenhöhlen blickten Schafsaugen in die Nacht hinein mit verborgenem Erstaunen, und ein Mensch war dem anderen gleich. Ein Puls folgte still dem anderen und war von innen hohl wie eine verschüttete Höhle. Ein Bundist schwirrte umher, er rannte umher, weil er sich verspätet hatte, rannte hierhin und dorthin. Wo steht der Bund, Genossen? Wo steht der Bund? und seine Spur verlor sich in der Dunkelheit und darüber hing der Bär und aus einem kühlen silbernen Faden webte er reine Stille über der Finsternis. Mortge Marcus stand dort zitternd in seinem Sommermäntelchen, aber mit erhobenem Kopf blickte er dem edlen Lauf der Sterne nach und dachte, dass es auf der Welt ruhig und unruhig zugleich zugehe. Am anderen Ende des Marktplatzes, weit entfernt, ertönte eine Stimme. Die Masse rührte sich kaum und auf einmal erscholl ein Schrei wie aus einem Grab, so dass sich einem das Herz zusammenzog und niemand wusste, dass es so etwas gibt. Revolution! In die Stadt kam zunächst ein gepanzertes Automobil gekrochen. Kalt und finster schleppte es sich dahin wie ein Ungeheuer und schwang dabei eine kleine rote Fahne. Reiter in Bastschuhen kamen auf ausgemergelten Schindmähren angeritten, Chinesen. Hirten fanden sich mit ihren Gewehren ein und oben auf der Tribüne, wo Fackeln brannten, stand bereits ein hagerer Typ mit einem schwarzen Bärtchen, dessen Haut in der Nacht fahl schien und schnell erklärte er seine revolutionäre Haltung. Der Morgen graute. Die mit Stimmung aufgeladene Masse erstarrte im Frost des frühen Morgens. Sie stierte nur geradeaus zur Tribüne, wo mittlerweile ein winziger, glatt rasierter Redner mit einer großen, gerahmten Brille auf der Nase Stellung bezogen hatte. Dieser Redner stand da wie angewurzelt, war vollkommen regungslos und seine schneidende Stimme befahl etwas in harschem Ton, worauf sie, die Masse, sofort beschloss zu gehorchen. Ein stilles Windchen ließ die großen am Platz aufgehängten Fahnen flattern, Häuser, die an ihren Wänden Plakate trugen, auf denen brennende Städte zu sehen waren, stachen ins Auge, Haus um Haus. Und im Morgengrauen hatte das viereckige Rot von überall her die Ruhe und die Welt durcheinander gebracht und in einen tiefen Schrecken versetzt, wie mit vergossenem Blut. Revolution! Sie haben den Ton im Original und den Ton in der Übersetzung gehört. Sie haben vielleicht auch das Foto von diesem wunderschönen jungen Mann gesehen, was wir auf das Cover gesetzt haben. Also meine Frage an die Entdeckerin und Übersetzerin, wer war das, dieser Moishe Kulbak?
Also Moishe Kulbak wurde 1896 in Smorgon, das ist in der Nähe von Vilnius, geboren. Damals gehörte das noch zum Russischen Reich. Heutzutage ist es in Belarus. Vilnius, kennen wir ja, liegt heutzutage in Litauen. Und dort genoss er also seine jüdische Schulbildung, die ganz traditionell war. Aber gleichzeitig, weil seine Eltern sehr liberal waren, konnte er auch in eine, ja, sozusagen eine normale Schule gehen und dort auch sich säkular bilden. Er war selbst Autodidakt und hat sich viel mit Literatur beschäftigt, hat hebräische, jiddische und russische Autoren gelesen. Früh, das muss so mit 15 oder 16 gewesen sein, hat er angefangen zu schreiben und hat sich überlegt, in welcher Sprache möchte ich eigentlich schreiben. Dann hat er sich zunächst fürs Hebräische entschieden, weil es als die Literatursprache galt. Das Jiddische war vielleicht seit 20 oder 30 Jahren überhaupt erst zu einer Literatursprache geworden, weil es eigentlich eine Volkssprache war. Schnell stellte sich dann aber heraus, dass er über das Jiddische viel mehr Leute erreichen kann, um seine Ideen mitzuteilen, aber auch um seine Literatur und seiner Sprache Ausdruck zu verleihen. 1920 konnte er dann schon sein erstes Buch veröffentlichen, das waren Gedichte. Dann hat er eine Zeit lang in Berlin gelebt, wo er dann auf Else Lasker Schüler zum Beispiel getroffen ist, die seinen expressionistischen Stil mitgeprägt hat, ganz maßgeblich. Und als er dann wieder zurückgekehrt ist nach Vilnius, das war 1924, da hat er seinen ersten Roman veröffentlicht, Meschiach ben Ephraim heißt er. Da geht es um Apokalypse und Messianismus. Teile davon hat er auch in Montag verarbeitet, was dann 2 Jahre später entstanden ist. In seiner Zeit in Berlin hat er großen Hunger gelitten, weil er eigentlich studieren wollte, aber seine Deutschkenntnisse haben nicht ausgereicht, sodass er also wirklich am Rande der Armut dort gelebt hat. Und diese seine Armut hat er in den Figuren der armen Menschen, die hier auch auftauchen, im Montag verarbeitet. 1928 hat es ihn dann in die Sowjetunion, genauer gesagt nach Minsk gezogen, weil er dachte, dass er dort die, ja, die Gleichberechtigung, die mit den russischen Revolutionen die dem jüdischen Volk zugedacht waren, hat er dort also gedacht, dass sie dort verwirklicht werden könnten. Also ist er dorthin übergesiedelt. Mit ihm, also die jüdische Literatur war dort zu dem Zeitpunkt kaum bekannt, und weil er vorher schon sehr berühmt war, er war bei seinen Lesern und auch bei den Kritikern sehr beliebt. Und dort hat er dann also in Minsk die jüdische Literatur zur Blüte gebracht. Er hat dort auch als Regisseur gearbeitet, weiter auch Gedichtbände geschrieben, und sein Familienepos, die Semenianer, das ist eine zweibändige Satire, die sozusagen als Nachfolger vom Montag gelten kann. Also da wird die Geschichte noch so ein bisschen weiterentwickelt. Das Erstaunliche an Montag ist, dass er eigentlich darin seine Geschichte schon vorwegnimmt, dass er also in dem Protagonisten Mort Remarkus beschreibt, was ihm später dann, ja, 10 Jahre später selbst passiert. Dass er also von den Machthabern erst festgesetzt wird und nur einen Monat später nach einem Schauprozess hingerichtet wird.
Sie haben die Stationen jetzt schon benannt, dieses eigentümliche Viereck, Quadrat war es nicht, Minsk, Vilnius, dann Warschau gehört dazu, Berlin gehört dazu, Warschau insofern, als dort die wichtige jiddische Publizistik angesiedelt war, Verlage, die alle natürlich die deutsche Terrorbesatzung nicht mehr überlebt haben, aber in den Jahren damals war das ein lebendiges Zentrum jüdischer Publizistik und Literatur. Das Buch ist 26 in Warschau das erste Mal verlegt worden und 29 in einer weiteren Ausgabe noch einmal. Kulbach selber war Präsident des jiddischen Penclubs. In dieser Zeit, wie kommt das, dass das Jiddische so einen Aufschwung genommen hat? Die Zeit war ja relativ begrenzt. Welche Bedeutung spielte das Jiddische damals als in der Literatur?
Ja, also die jiddische Literatur entstand eigentlich zunächst um die Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert. Man kennt vielleicht die drei Autoren, die als Klassiker gelten. Das sind Yitzhok Leib Peretz, Sholem Aleichem und Mendele Molchaswarim. Die sind auch relativ bekannt im deutschen Sprachraum. Aber dann gab es eine nächste Generation, die sich erst an der Romantik versucht hat, dann später auch am Expressionismus und sich dann auch so ein bisschen es wurde dann auch sachlicher und realistischer. Moshe Kulbach ist jetzt, also in dem hat er sich dem Expressionismus zugewendet und hat es dann auch später, ja, hat er sich auch neueren Literaturströmungen zugewendet. Die Literatur in den 20er Jahren war besonders in der Sowjetunion, also die war sehr reich, und eigentlich kann man das als ihre Blütezeit auch beschreiben. Und es hängt damit zusammen, dass also mit den Revolutionen von 1917 der jüdischen Bevölkerung eine Gleichberechtigung zugestanden wurde. In diesem Zuge wurden viele Parteien gegründet, aber auch viele literarische Strömungen, neue Verlage, viele Zeitschriften, die also ausschließlich auf Jiddisch publiziert haben und wirklich sehr viele Leute erreicht haben. Das Ganze ging eigentlich gut bis 1929, eigentlich auch noch bis dahin, aber dann gab es, also wie auch überhaupt in der russischen Literatur, hat dann der sozialistische Realismus Einzug gehalten, und das wurde auch auf die jiddische Literatur übertragen.
Und das hat der Autor nicht überlebt, das muss man dazu sagen. Dieser Prozess 1937 bezog sich ja nicht zuletzt darauf, dass er eben den neuen Anforderungen des sozialistischen Realismus nicht mehr entsprechen konnte, wollte oder im Blick der Machthaber nicht entsprach. Der Ton, man versteht das sehr wohl, Sie haben das schon mitbekommen, der Ton, der hier gesprochen wird und mit dem er die Revolution behandelt, erzählt, ist ja nun alles andere als etwas, was den Kriterien dieser sich verhärtenden Partei entsprochen hat. Es ist poetisch, es ist expressionistisch, es schaut die Welt an mit unter der Maßgabe des Dreigestirns der französischen Revolution. Ja, Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Alles das war ja nicht so sehr en vogue im Jahre 1937. Wir sollten vielleicht, die Zeit marschiert davon und die Messe geht langsam zu Ende, wir sollten vielleicht einfach noch ein bisschen lesen. Sie haben vielleicht einiges davon, wenn wir Ihnen noch einen weiteren Soundtrack sozusagen aus dem Original vortragen und dann noch ein Stückchen aus der deutschen Fassung von Sophie Lichtenstein. Also noch ein bisschen im Original und dann gehen wir weiter.
Mortre Marcus, der Revolutionär, ist er weggeschleppt geworden in Gedrängen von der Partei seiner. Er ist er weg, par Mälech, mit der bargiger Gass auf Arop, obgestellt sich, geguckt, verklärt und eingesappt in sich die kalte Gräugheit von ott dem Motten im Aufgang auf Talk. Es hat sich getracht in ihm etwas sehr Wichtiges, nur er hat nicht gewusst, was. Von der Weitens hat sich er rausgesehen von dem Neppel der Arophang von Barg, was scheun hintern Stott. Einzige Arbeiter mit aufgestellte Kellnerlech seinen übergelaufen die Gass, allen dick erheben. Und dort unten beim Tier von jüdischen Dr. Bitschkowski ist von Pferd wolljingerisch arop gesprungen ein Reiter, Miss Tomme Miesche, Bitschkowskis Sohn. Was ist zurückgekommen mit der Reuterarmee? Von Mark haben sich der Trogen sticklich abgesungene Lieder. Es tut sich dorten eus etwas Wichtiges. Und das ist gewähn Motten umheimlich auf der abgeworfener Gass. Er hat schon eilige Erweckgesprächs dorten arop zu. Er ist übergegangen durchs kleine Brickel, was hat Pust abgehircht, die tritt seine. Und mit die Felder vernummen sich ahin in a Seid zu dem Arophung vom Barg. Grobe Wonzen von Metallisten haben sich getrogen, fahr die Augen eppes asoi, wie die zugefrorene Sperlen, was seinen itzt arois geflogen, paar Mälechdicke von die Nesten. Und niedrig ibern Kopf haben geblankt schwere, obgeschliffene Sternen. Er ist gesessen allein, oben auf dem Barg, ongelähnt on a Stein, mit seine Reute Händ, und er hat geguckt, still und verteilt. Er hat schwer getracht. Durchgemacht ebbes a weiten Weg, nischt haben die kein Gedank in Kopf. Ebbes a Tunkelkeit hat gedrickt, was hat sich gewollt auflesen. Er ist sich aufgegangen, und mit der Maul hat ihm eus gedacht, as der Dorsiger übergebeugener Barg, hat sich arois geruckt, weit arois in a reiner Welt, wo Menschen seinen Scheune starr. Es schwebt dorten arum der Gedank seiner, was hat scheun dem Körper nischt. Er sappt in sich ein dem ganzen All arum und guckt. Guckt nicht nur mit die Augen, nur mit dem schneidenden, scheinenden Kristall von der Neschomme. Er guckt auf dem großen Bär in Himmel. Und Beis Mortre Marcus ist noch dem Arop von Barg, ist scheun vor ihm klar geworden, die dunkle Nisch. Was hat sich gehat, a reingewebt, a horige in der Neschomme seiner. Er hat ebbes verstanden.
Wenn Sie die deutsche Entsprechung wollen, müssen Sie sich das Buch gleich mal selber in die Hand nehmen. Ich lese nämlich jetzt eine andere Stelle. Sie werden also da nicht so viele Entsprechungen finden. Wir bleiben bei der Masse in dem deutschen Stück, was ich Ihnen noch vorlesen möchte. Ein grauer Vogel kam herangeflogen, zog ein paar Kreise knapp über den Feldern und schrie finster dazu. Danach machte er sich unbeholfen auf den Weg, nicht in die Lüfte, sondern weit, weit über die Auen zum Ende der trüben Ebene. Das wirbelnde, magere Flüsschen erstarrte schlagartig und wurde blau. Bald würde ein Sturm heraufziehen. Eine Wolke, braun und lang, kam von der Seite angekrochen und mit heißen, herabhängenden Fetzen stocherte sie langsam zwischen den dürren Bäumen herum. Plötzlich fegte ein Wind durch die Gegend, er zwirbelte an den Zweigen der Eichen und stürzte sich auf die jungen Erlen, zerrte und knickte sie bis auf die Erde. Die Unwetterwolke, mittlerweile zerzaust und heiß, umschloss alles. In ihr teilten sich vollgeladene Wolkenstücke ab, die loszogen, um die Büsche, die Gräben und die Löcher der Flussufer zu verkleben. Ein Blitz schoss hervor mit scharfer Kante, der Wald schemenhaft im Hintergrund, öffnete für einen Augenblick seinen schrecklichen feuchten Schlund, vollgestopft mit Blättern, Moos und umgestürzten Bäumen aus dem Vorjahr. Ein Donner fuhr hinein und er verschloss sich. Danach führte man ihn, den weit hörbaren, gebundenen Donner, zu einem schweren Karren. Dicke Tropfen sprangen mit Geprassel über die Blätter und etwas hatte sich in Gang gesetzt. Das Proletariat hatte den Gürtel um den Bauch geschnürt und ging um 8 Uhr ins Stadttheater. Es kam in Massen. Es nahm dort in Wellen das Parkett, die Logen und die Galerie ein, bis es überall nach Stiefeln, Körpern und Pelz roch. Und es bereitete sich darauf vor, zu lauschen und zu lauschen. Auf der Bühne, zwischen den beleuchteten, schweren Vorhängen und roten Tischchen, stand ein funkelndes, silbernes Glöckchen. Nur ein Glöckchen. Und mitten im Saal war es finster. Das Proletariat bewegte schwerfällig seine 1000 Köpfe, die zwischen oben und unten zerstreut waren, und es flüsterte schwer, schwer wie ein Wind, der zwischen Bäumen umherirrt. Und siehe, der magere Kleinbürger war auch darunter. Er hatte sich in ein Eckchen verkrochen, still wie Gras, und blinzelte von dort aus mit seinen unbeweglichen Augen in die Dunkelheit. Und es stahl sich in das Gedränge auch der schwarzbärtige große Jude hinein, der kürzlich an die Wand geklebt stand und über dem damals Mitleid schwebte. Denn es hatte den Anschein, dass er sein restliches Leben so stehend verbringen würde. Und alles verstummte in der Finsternis. Die Masse setzte sich in Gang. Sie schaute, die Masse, vorsichtig mit den 1000 Augen, ob man ihr etwas Böses, etwas Schlechtes antun würde. Sie zappelte mit ihren Menschen über den Fluren des Stadttheaters und ihre Hände, die langen und haarigen, die bereits zitterten, krallten sich unterdessen an die Treppengeländer. Der schwarzbärtige Jude saß ganz blass, mit Schreck in den Knochen, wie jemand, der plötzlich den Tod nahen fühlt, der aber kein Glied mehr rühren kann dort in der Finsternis. Still, stille und still. Das sind doch ganz passende Worte für das Ende einer langen, langen Lesereihe, die hier seit Donnerstag früh gelaufen ist. Ganz herzlichen Dank an die Übersetzerin und Entdeckerin dieses Textes, an Sophie Lichtenstein. Ganz herzlichen Dank auch an Barbara Weidle, die sonst die meiste Zeit hier sitzt, die Kuratorin dieser Reihe, die uns die Möglichkeit gegeben hat, hier dieses wunderbare Buch vorzustellen, Montag, Moishe Kulbak. Und ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zugehört haben. Auf Wiedersehen.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.